Ja, ich freue mich sehr, dass ich hier wieder sein darf, ja, nach 7 Jahren. Es wird immer speziell für mich sein, weil wirklich mein Sohn hat in dieser Zeit zu mir gekommen und ist und dann, ja, kann mich gut erinnern. Ja. Momentan bin ich in Zürich, für diejenigen, die das weiß. Ich war in Reigoldswil, in Basel und dann seit 4 Jahren bin ich auch in Zürich mit der brasilianischen Gemeinde und der hispanischen Gemeinde. So meistens predige ich auf Portugiesisch und Spanisch. So, das ist auch etwas anders, ja, für mich. Ich habe in der Zeit auch viel Portugiesisch gelernt. Aber heute möchte ich gerne mit euch das Gleichnis des verlorenen Sohnes lesen und darüber nachdenken. Und ich werde versuchen, das Gleichnis in damaligen literarischen und geschichtlichen Kontext zu analysieren. In Kapitel 15 des Lukas-Evangeliums wird uns das Gleichnis des verlorenen Sohnes berichtet und das Kapitel selbst ist auch der literarische Kontext dazu. Das Kapitel 15 beginnt uns die Situation zu schildern, in der sich Jesus gerade befand. In der Bibel steht auf dem Vers 1, es nannten sich ihn aber alle Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt die Sünder an und ist mit ihnen. Er sagte aber zu ihnen dieses Gleichnis und sprach. Und lass uns hier kurz eine Pause einlegen. Habt ihr die Spannung wahrnehmen können, die in diesen Versen beschrieben wurden? Seht ihr, wie schwierig die Situation war und dass Jesus schon angeschuldigt wurde, bevor er überhaupt zu sprechen begonnen hatte? In diesen Versen wurden 3 Gruppen beschrieben. Auf der einen Seite befindet sich Jesus. Dann gibt es diejenigen, die als Sünder bezeichnet werden. Diese Gruppe nähert sich Jesus, um ihn zu hören. Und dann gibt es noch eine 3. Gruppe, die Pharisäer. Sie waren die geistlichen Führer, die Lehrer des Gesetzes. Menschen, die eine gute Stellung in der Gemeinde und im Volk Israel innehatten. Und es ist auch interessant, die Verben in diesem Text zu analysieren. Die Sünder näherten sich Jesus, um ihn zuzuhören. Jesus sprach. Er sprach zu ihnen und lehrte sie. Und die Pharisäer murrten. Im Originaltext steht, dass die Pharisäer nicht leise murrten. Sie sprachen laut und versperrten sich so, damit sie gehört würden. Ja, wenn es ein leises Murren gewesen wäre, dann hätte es nicht niedergeschrieben werden können. Das Originalwort Diagongizo zeigt davon, dass sie murrten und sich mit Zeichen den Missbilligen gegenüber Jesus versperrten. Die Pharisäer versperrten sich, waren jedoch nicht fähig, den Namen Jesus zu nennen. Sie sagen, ja, dieser Typ, er hat kein Niveau. Ja, er ist mit irgendwelchen Leuten zusammen, ja, mit Zöllner, mit Sünder. Was sie eigentlich sagen, ist, dass er mit Leuten zusammen war, die ihn unrein machen könnten und ihn somit die Gelegenheit nahmen, sich Gott zur Anbetung zu nähern. Die Pharisäer versperrten sich und unterbrachten Jesus, um den Sünder Moralpredigten zu halten. Denn immerhin waren sie ja die Einzigen, die das Gesetz hielten, die Einzigen, die alles gut machen und die Einzigen, die die Traditionen respektieren. Wie reagierte Jesus, als er unterbrochen würde, während er sprach? Wie antwortete er auf die Kritik, die ihm von wichtigen Leuten entgegengebracht wurde? Jesus verwendet die Botschaft von Gleichnissen, um mit ihnen zu sprechen. die drei Gleichnisse sind in Kapitel 15 des Lukas-Evangeliums niedergeschrieben und zählen sicher zu den bekanntesten Gleichnissen, die er erzählt hatte. Im ersten Gleichnis berichtet Jesus von einem Mann, der 100 Schafe besaß und in eines verloren ging. Der Mann suchte so lange, bis er das verlorene Schaf wiedergefunden hatte. Voller Freude erzählte er dies seinen Freunden und Nachbarn und feierte mit ihnen. In der zweiten Geschichte erzählt Jesus uns von einer Frau, die ein Geldstück von 10 verloren hatte. Sie kehrte ihr ganzes Haus und suchte so lange, wie sie es wiedergefunden hatte. Die Freude darüber, das verlorene Geldstück wiedergefunden zu haben, war so groß, dass sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen einlud, um mit ihnen zu feiern. Und wenn man dieses Gleichnis ganz aufmerksam liest, dann stellt man sogar fest, dass Jesus Gott mit einer weiblichen Identität an dieser Stelle beschreibt. Aber warum antwortet Jesus mit diesen Gleichnissen? Jesus wünschte sich, dass sich jede Person mit einer Figur aus den Gleichnissen identifizieren könnte. Und vielleicht konnte sich der eine besser mit dem verlorenen Geldstück als mit dem verlorenen Schaf identifizieren. Und wahrscheinlich stimmte sie jedoch alle damit überein, dass sie auch eine Feier organisieren würden, wenn sie das verlorene Schaf oder die verlorene Münze wiedergefunden hätten. Und Jesus sagte ihnen, jetzt, wo ihr alle wiedergefunden würdet, freut sich der ganze Himmel. Jesus an der Sünde, dass sich der Himmel freut. Jesus ist in diesem Gleichnis sehr klar und eindeutig. Er macht deutlich, dass er Jesus derjenige ist, der am Suchen ist. Er ist der Hirte, der seine Schafe sucht, und er ist die Frau, die nach den verlorenen Großen sucht. Und Jesus provoziert auch auf eine gewisse Art. Nehmen wir die Spannung wahr, die dadurch erzeugt wird? In der damaligen Zeit, in Israel von 2000 Jahren, vergleicht er Gott mit einer Frau. Jesus entschuldigt sich nicht gegenüber den Pharisäern. Eigentlich sagt er ihnen durch die Gleichnisse, wenn ihr Sünde in meiner Nähe seht, dann seht ihr Gott bei der Arbeit zu. Und gleichzeitig lasst er sie verstehen, dass sie an der Freude nicht teilnehmen, wie sie sich nur beschweren. Jesus fährt dann in Vers 11 weiter und erzählt die Geschichte eines Mannes, der 2 Söhne hatte. Und Vers 11 sagt, und er sprach, ein Mensch hatte 2 Söhne. Der jüngere Bruder, den Rebellische, verlangt das Erbe seines Vaters und geht weit vor und lebt ein verrücktes Leben. Und als er alles Geld aufgegeben hat, kommt er nach Hause zurück. Sein Vater sieht ihn und organisiert ein Fest, um ihn willkommen zu heißen. Und wir alle kennen das Gleichnis des verlorenen Sohnes. Wir haben es häufig dabei auf den verlorenen Sohn konzentriert und auf die damit verbundene Botschaft an uns. Wir haben hunderte von Predigten gehört, die über das Drama sprechen, das er erlebte, als er sein Vaters Haus verließ und welche Freude es machte, als er wieder zurückkehrte. Aber für diejenigen, die gerade Jesus zuhörten, stand erst wirklich das Drama, all die Anspannung bei einem zweiten Teil der Geschichte. Ab dem Vers 25 stellt Jesus den älteren Bruder vor. Der ältere Bruder kommt gerade vom Feld nach Hause und als er die Musik hört, fragt er, was gerade gefeiert wird. Und auf dem Vers 27 sagt, da aber sagte ihm dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Er antwortete aber und sprach zu seinem Vater, sieh, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot nie übertreten. Und du hast mir nie ein Wort gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich wäre. Nun aber, da dieser deinen Sohn gekommen ist, der dein Hab und Gut zu Hören verprasst hast, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein. Du solltest aber fröhlich und gütemütig sein, denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden. Wisst ihr, was einmal in der Kindersabbatschule passiert ist, als diese Gleichnis erzählt wurde? Die Sabbatschullehrerin fragte, wer freute sich nicht, als das verlorene Sohn nach Hause kam? Und ein Kind sagte, ja, das dicke Kalb. Ich habe es geholt, ja. Jesus schafft mit seinen Geschichten, dass wir uns identifizieren können. Und mit wem kannst du dich in diesen Geschichten identifizieren? Hoffentlich nicht mit dem dicken Kalb, ja? Siehst du in dieser Geschichte auch andere Personen dargestellt? Von der Gemeinde vielleicht? Was kannst du von Jesus in dieser Geschichte lernen? Und womit beschäftigst du dich gerade? Was dir dabei helfen können, deinem Glauben zu helfen. Nachdem wir nun diese drei Geschichten gelesen haben, was genau ist die Antwort Jesus an die Pharisäer, die ihn kritisierten und sich beschwerten? Zuerst erzählt Jesus ihnen von dem verlorenen Schaf, dann von dem verlorenen Groschen und dann von dem verlorenen Sohn. Jesus erhöht die Spannung in der Geschichte mit dem Bericht des ältesten Bruders, der sich ärgert. Und vielleicht können wir diese Anspannung nicht ganz so verstehen, da wir in einer anderen Zeit leben. Damals ging es nicht nur um das Ärgernis des älteren Sohnes, sondern um das ganze Dorf. Die Gemeinschaft im Dorf war sehr wichtig, ähnlich einer Kommune. Alle wussten, dass der jüngere Sohn gegangen war. Und alle erfuhren sofort, dass er zurückgekommen war, dass sein Vater eine Feier für ihn veranstalten ließ. Der ältere Sohn ärgerte sich und wollte nicht eintreten. Das Ärgern des älteren Bruders konnt ihr euch vielleicht wie eine diesen Trostreaktion von Kindern vorstellen. Aber es war noch viel mehr. Und vielleicht ist unser erster Gedanke beim Lesen dieser Geschichte, dass wir den ältesten Sohn ja irgendwie verstehen und nachvollziehen können, warum er empfindet, dass er ungerecht behandelt wird. Der jüngere Sohn hatte die Hälfte des Geldes der Familie verbracht. Und das bedeutet auch, dass sie mit der Hälfte der Finanzen weiterleben müssten in einer Gesellschaft, die auf Landwirtschaft und den darin erwirtschafteten Gewinn aufgebaut war. Und der Text berichtet zudem, dass der Vater entschied, das gemästete Kalb zu schlachten. Und das bedeutet, dass er wirklich ein großes Fest veranstaltete. Und wenn für eine einzige Feier, in diesem Fall, um die Rückkehr des jüngeren Sohns zu feiern, ein ganzes Kalb geschlachtet würde, dann bedeutete das gleichzeitig, dass die Familie wohlhabend war. Wenn die wohlhabende Familie des Dorfes ein Fest veranstaltete, dann war dies eine öffentliche Veranstaltung. Das ganze Dorf würde daran teilnehmen. der Bürgermeister, der Rabbiner, alle Personen, die ein wichtiges Amt ihnen hatten. Ja, schon allein deshalb, ja, weil es kostenlos ein Essen geben würde. Der Vater würde sich darum kümmern, mit allen zu sprechen, dafür zu sorgen, dass sich alle wohlfühlen und die Gäste zu empfangen. Und in einer Gesellschaft, in der die Ehre das Wichtigste war, wäre die Aufgabe des ältesten Bruders die des Kellners. Denn das würde bedeuten, dass er den Gästen das Essen bringen würde. Auf diese Weise drückte man den Gästen Verschätzung aus, indem der Vater sie empfangen und begrüßen würde und der Älteste schon ihnen das Essen bringen würde. Damit wurde ausgedrückt: Es ist so eine große Ehre für uns, dass du zu unserer Feier kommst, dass unsere Erbe, unser ältesten Sohn, dir dienen wird. Der älteste Sohn ärgerte sich jedoch und wollte nicht eintreten. Und das erzählt uns ein wenig über die Religion der ältesten Söhne. Sie sind häufig verärgert, sie finden alles schlecht und beschweren sich über alles. Und es ist eine Tendenz zum chronischen Verärgertsein, zum sich beschweren und den Glauben zu haben, moralisch und geistlich überlegen zu sein. Es zeigt eine Neigung, dass ihre Art und Weise, die Dinge zu sehen, die einzige richtig ist und dass sie denken, dass nur sie ja alles richtig machen. Er hatte sich geärgert, als der jüngere Bruder seinen Anteil des Erbes mitgenommen hatte. Er hatte sich geärgert, weil sein Bruder seines Vaters um etwas gebeten hatte, was er nie tun würde. Und jetzt ärgerte er sich, weil sein Bruder zurückkam und weil sein Vater ihn mit offenen Augen empfang. Er wollte nicht zum Fest eintreten. Er war so verärgert, dass er sagte, er wollte weder tanzen noch singen und nicht einmal in das Haus eintreten. Alle Anwesenden, die das Gleichnis hörten, verstanden, dass dieses Verärgertsein bedeutete. Der jüngere Bruder hatte seinen Vater im Privat herausgefordert, aber der ältere Bruder fordert ihn in der Öffentlichkeit heraus. Das ganze Dorf, alle Anwesenden sei der Feier sein, wie der älteste Sohn seinen Vater beleidigte. Der Vater trat heraus zu ihm, um mit ihm zu sprechen und um ihn zu bitten, hineinzukommen. Aber der älteste Sohn schien in diesem Moment das Verärgertsein aufzuschöpfen und antwortete ihm: Ja, seit Jahren leide ich darunter, weil bei dir zu sein, und ich habe mich trotzdem an alle deine Normen und Regeln gehalten. Ja, das ist kompliziert. Ich glaube, dass in den Worten des älteren Sohnes eine gewisse Ironie liegt. Er sagt seinem Vater, dass er ihm gegenüber nie ungehorsam war, und gleichzeitig beleidigt er ihn von dem ganzen Dorf. Ja, es fällt uns vielleicht schwer, diese Beleidigung zu sehen, da wir nicht in einer Gesellschaft leben, in der das Allerwichtigste die Ehre ist. Der Respekt gegenüber den Eltern hat heutzutage nicht mehr so einen hohen Stellenwert. Das jedoch, was der älteste Sohn in diesem Gleichnis macht, ist unvorstellbar für diese Zeit gewesen. Es ist eine Beleidigung und er scheut keine Mühen, seines Vaters respektlos gegenüberzutreten. Er spricht mit seinem Vater, als würde mit irgendjemandem sprechen, und spricht ihn nicht einmal mit Vater an. Sogar der jüngere Sohn hatte ihn in Vers 12 mit Vater angesprochen und war ihm respektvoll gegenübergetreten, als er ihn um seine Erben gegeben hatte. Der ältere Sohn ist nicht nur verärgert, Er beschwert sich, weil er denkt, dass er das einzige Opfer der Geschichte ist. Und als er dem Vater sagt, so viele Jahre diene ich dir, verwendet er nicht das Wort helfen. Im Originaltext verwendet er das Wort douleo, das übersetzt bedeutet, dass er sich all die Jahre wie ein Sklave gefühlt hat, der einfach nur die Normen erfüllt hat. Er spricht seinen Vater nicht mit Vater an und er vergleicht sich mit einem Sklaven, der nicht Teil der Familie ist. Und wenn sich jemand nur an die Regeln hält, aus einem Pflichtgefühl heraus, dann tut es dies in der Regel, um eine Strafe zu entgehen. Der ältere Sohn hatte die Beziehung zu seinem Vater auf dieselbe Art und Weise verstanden, wie die Pharisäer Religion verstanden und gelebt hatten. Habt ihr in diesen drei Gleichnissen das gemeinsame Thema bemerkt, über das Jesus erzählt? In allen Geschichten geht es um die Freude des Wiederfindens. Es geht um Freude. In der ersten Geschichte findet der Hirte seine verlorene Schaf und organisiert ein Fest, in dem sich seine Freunde und Nachbarn mit ihm freuen. In der zweiten Geschichte freuen sich die Nachbarinnen und Freundinnen und nehmen alle am Fest teil, weil die Frau den verlorenen Groschen wiedergefunden hat. In der letzten Geschichte kehrt der verlorene Sohn zurück und der Vater freut sich. Aber nicht nur das, das ganze Haushalt und das ganze Dorf freuen sich auch. Der älteste Sohn jedoch war verärgert und freute sich nicht. Er nahm am Fest nicht teil. Er ist der Einzige, der sich nicht freut. Und sein Vater hatte sich gewünscht, dass er derjenige gewesen wäre, der sich am allermeisten gefreut hätte. Im ersten Gebot steht, dass wir unseren Nächsten lieben sollen. Und wenn wir unseren Nächsten kritisieren, wenn wir uns darüber beschweren, was andere tun oder nicht tun, dann erfüllen wir nicht das Gebot, unseren Nächsten zu lieben. Wir verwandeln uns in Richter und beginnen zu denken, dass unser Amt in der Gemeinde wichtiger ist als das, was andere innehaben. Wir werten die Menschen, weil wir in unser Leben Opfer machen, um uns an die Normen der Gemeinde zu halten und denken, dass uns dies das Recht gibt, andere zu werten. Wir kritisieren anderen und denken, wir hätten das Recht dazu, weil wir ja schon so lange in der Gemeinde gehen und schon lange aktiv Mitglieder sind und uns das ein wenig das Recht gibt zu denken, dass die anderen im Glauben noch nicht so weit sind wie wir. Ja, wenn du die Entscheidung triffst, dass Glauben und Gehorsam in deinem Leben wichtig sind und dass du dies ernst nehmen willst, dann könnte es eventuell passieren, dass du dich mit der Figur des Vaters oder des älteren Sohns besser identifizieren kannst. Wir alle haben wahrscheinlich gemeinsam kennengelernt, in denen es ältere Geschwister gibt, die arrogant auf uns wirken, die sich beschwerten, die anderen richten und die sich geistlich Vorgeschrittener einsetzen. Ja, aber wir wollen nicht, dass dies in unserer Gemeinde passiert. Und dieses Kleine zeigt uns, dass es uns wachen kann, wenn wir das Gefühl haben, geistlich anderen überlegen zu sein. Und dass es dafür führen kann, dass wir den Himmel verlieren. Wir alle würden von Jesus erlöst und er ist für alle für unsere Sünden gestorben und vor Gott sind wir alle gleich. Gott ist ein liebender Vater und wenn wir zu ihm zurückkehren, dann werden wir mit offenen Armen empfangen. Der jüngere Sohn hatte offensichtliche Sünde gemacht, aber er kam demütig zu seinem Vater zurück. Der ältere Sohn war immer derjenige, der nach außen alles richtig machte, und als er darauf ankam, brüskierte er seinen Vater in alle Öffentlichkeit und es zeigt sich, was für eine Art Beziehung er zu seinem Vater gelebt hatte. Aber auch der ältere Sohn hatte die Gelegenheit, dem Fest beizuwohnen und der Aufforderung seines Vaters zu folgen. Hätte sein Vater ihn vergeben, auch nachdem er ihn öffentlich beleidigt hatte? Ja, ich denke, die Antwort versteht sich selbst. Und ganz egal, mit welcher Figur wir uns am meisten identifizieren, dürfen wir doch wissen, dass Gott unser Vater ist und uns mit offenen Armen empfangen wird, wenn wir zu ihm kommen. Also lass uns unsere Vorstellung von Religion und von unserer Beziehung zu Gott und unseren Nächsten heute Morgen überdenken. Lass uns darüber nachdenken, ob wir immer noch diese Begeisterung und diese erste Liebe für das Evangelium verspüren und ob wir Gott als unseren Vater oder als irgendjemand sehen. Wenn wir merken, dass wir auf unserem geistlichen Weg etwas verloren haben, dann lass uns danach suchen. Lass uns nach diesen ersten Lieben und nach dieser Begeisterung für Gott suchen und lass uns feiern, wenn wir es wiedergefunden haben. Möge Gott in jeden einzelnen Segen und möge Gott uns an der Freude teilnehmen lassen, die der Himmel verspürt, wenn das verlorene Schaf, der verlorene Groschen und der verlorene Sohn wiedergefunden würden. Amen.